Wir wollen weitermachen in unserer Betrachtung des Sacharja. Und wir kommen heute zu den Versen 13, wahrscheinlich bis 15. Aber ich möchte zunächst einmal den Text im Zusammenhang lesen und dann einige Dinge im Voraus sagen und dann auf den Text mit uns eingehen. Wenn ihr mitlesen wollt, ihr seid gerne mit eingeladen zu lesen ab Vers 13, Kapitel 1, Vers 13 bis 17. Und hier haben wir die Offenbarung Gottes an den Sacharja. Ja? Unter anderem, was diese Vision bedeutet. Ich werde noch einiges dazu in der Predigt sagen, sehr interessant. Und vor allem gibt Gott uns einen Überblick über die Geschichte Israels, die Geschichte der Menschheit, die uns auch betrifft, ja, und die auch sehr wichtig ist, dass wir das verstehen, ja, was Gott mit dieser Welt eigentlich vorhat und auch mit dem Volk Israel. Wir lesen, und der Herr antwortete dem Engel, der mit mir redete, freundliche Worte und tröstliche Worte. So der Herr Zebaoth antwortet dem Engel des Herrn mit, und er redet mit ihm freundliche Worte und tröstliche Worte. Wir wollen darüber nachdenken, was das bedeutet. Und der Engel, der mit mir redete, das ist der Engel des Herrn. Und wir sagten, der Engel des Herrn ist Jesus Christus vor seiner Fleischwerdung. Er sagte zu mir, rufe aus. So der Engel des Herrn hört, was Gott ihm sagt. Und jetzt kommt er damit zu Sacharja und sagt, predige das, rufe aus. Was ist denn, was er ausrufen soll? So sagt der Herr Zebaoth. Ja, ich eifere mit großem Eifer um Jerusalem und Zion und bin sehr zornig über die stolzen Nationen, denn ich war nur ein wenig zornig gewesen, sie aber halfen zum Verderben. Darum sagt der Herr, ich habe mich Jerusalem wieder zugewandt in Barmherzigkeit und mein Haus soll darin gebaut werden, sagt der Herr Zebaoth, dazu soll die Messschnur über Jerusalem gespannt werden, und rufe weiter aus und sage, so sagt der Herr Zebaoth, es soll meinen Städten wieder richtig gut gehen und der Herr wird Zion wieder trösten und wird Jerusalem wieder erwählen. Wir wollen uns verneigen zum Gebet. Und auch heute Morgen, Herr Jesus Christus, wenn wir gemeinsam uns diese wunderbare Vision, die Sacharja seinerzeit bekommen hat, anschauen, dann sind wir ganz und gar darauf angewiesen, dass du uns selbst die Herzen aufschließt für diese gewaltige und herrliche Wahrheit, die in dieser Vision verborgen ist. Und so befehlen wir uns dir an, Herr Jesus Christus, und beten darum, dass du den Heiligen Geist gebrauchst, um uns selbst zu lehren, zu stärken und zu segnen. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen. So, wir studieren gemeinsam die erste Vision des Sacharja. Es ist eine sehr interessante Vision über den Reiter, dem Engel des Herrn, der auf dem roten Pferd sitzt, in einer Niederung. Ist Ravine eigentlich ein deutsches Wort? Ravine, gibt es ein deutsches Wort? Eine Schlucht oder eine Ravine, kann man sagen, ja? Uli, du weißt das immer. Schlucht, ne? Ja. Und er sitzt also unter einem, was ist das, Myrtenbaum, ja, und hinter ihm ist praktisch eine ganze Armee mit anderen von Pferden mit Engeln wahrscheinlich drauf, wie wir das annehmen. Und dann wird uns gesagt, dass die anderen Engel, die auf den Pferden hinter dem Engel des Herrn sitzen, sie haben die ganze Erde durchstreift und dann berichten sie dem Engel des Herrn, was sie vorfinden. Und wir finden das in Vers 11. Die sagen, wir haben die Landen durchzogen und siehe, alle Landen liegen ruhig und still. Und wir hören das und denken, naja, das ist doch etwas Schönes, dass da Weltfriede herrscht. Und das war auch zur damaligen Zeit so gewesen, dass in dieser Zeitperiode des Darius, politisch gesehen, es keine Unruhen gab, sondern es friedlich zuging in anderen Nationen, außer natürlich in Israel, ja, mit den Zurückgekehrten, die nach Jerusalem gekommen sind, mit dem Verständnis, dass sie nun den Tempel bauen sollen und auch die Mauer um Jerusalem. Bei ihnen war es nicht so ruhig gewesen. Sie lebten eigentlich in einer sehr unruhigen Zeit, ungewissen Zeit. Israel hat zwar eine Erweckung erlebt, ja, aber nichtsdestotrotz waren sie eben dieser Not ausgesetzt, die ihr mit zum Teil auch erlebt habt direkt nach dem Krieg. Ja, was für gewaltige Not war das gewesen. Aber interessanterweise ist das nicht wahr, dass gerade in dieser Not, sagen wir zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, waren die Kirchen voll gewesen? Ja, wie ist es heute? In Deutschland, die Kirchen sind leer. Ausgenommen die freievangelischen Kirchen. Ja. Es ist interessant, dass der Mensch, wenn er in eine Not kommt, doch ganz andere Fragen plötzlich hat und sich nach Gott ausrichtet. Und das ist das, was wir erleben hier mit den zurückgekehrten Juden. Ja, eine Erweckung bricht aus aufgrund der Not, in der sie sich befinden. Sie strecken sich nach Gott aus. Ja, aber sie befinden sich in dieser Zeit der Unruhe und der Rastlosigkeit oder Unsicherheit. So, heute wollen wir weitermachen mit der Auslegung dieser ersten Vision des Sacharja. Und überschrieben habe ich unsere Betrachtung heute Morgen mit den Worten: drei verbindliche Zusagen Gottes. Drei verbindliche Zusagen Gottes, die wir ab Vers 13 bis 15 finden. Wir sind ja bei Vers 12 stehen geblieben, wir machen weiter. Vers 13 sagt: Da antwortete der Herr dem Engel, der zu mir redete, mit gütigen und tröstlichen Worten. Ja, und hier wird uns versichert, dass Gott der Vater, der Herr Zebaoth, zu dem Engel des Herrn gütige und tröstliche Worte geredet hat. Und diese Worte, die der Engel des Herrn dann mitbekommen hat von dem Herrn Zebaoth, die gibt er jetzt an Sacharja weiter, der seinerseits diese Worte an das Volk weitergeben sollte. Das hebräische Wort, das hier mit gütig übersetzt wird, schaut einmal in eure Übersetzung, ich weiß nicht, ob bei euch gütig gebraucht wird, ist eigentlich das Wort gut und schön. Wenn wir uns den Schöpfungsbericht anlesen, da wird immer gesagt, wenn Gott etwas gemacht hat, dass er dann ein Urteil spricht. Es war gut oder es war sehr gut. Dasselbe Wort wird hier gebraucht. Das heißt, die Worte, die der Herr Zebaoth hier ausspricht, dem Engel des Herrn zunächst einmal, die weitergegeben werden an Sacharja, von Sacharja an das Volk, sind gut. Das ist die Qualität der Worte, die hier an das Volk Israel weitergegeben sollen. Und wir verstehen, das ist wichtig, dass sie es verstehen und dass sie es hören, diese guten Worte hören. Und für uns ist es auch wichtig, einmal sich zu vergewissern, was diese guten Worte denn sind. Und das andere Wort, tröstlich oder tröstend, ist auch ein sehr interessantes Wort im Alten Testament. Es wird nur dreimal gebraucht. Ja, und es spricht von einem ganz starken Mitgefühl. Ist auch sehr interessant. Ich will das mal illustrieren, was dieses Wort, was wir hier lesen und was mit Mitgefühl, mit tröstliche Worte übersetzt werden. Vor etlichen Jahren, das ist schon eine Zeit lang her, haben wir ein großes Problem gehabt mit Murmeltieren in unserem Garten. Ja? Die kamen dann vom Berg runter wie so eine Plage und die haben viele unserer Pflanzen angefressen. Und nicht nur das, sie haben manches andere beschädigt. Und unter anderem haben sie sehr gerne diese Unterwasser-Bewässerungsanlage. Das hat ihnen geschmeckt. Und die haben sich da durchgeknabbert. Ja Mensch, ich habe mich geärgert. Ja, das ist eine Arbeit. Das Rohr da auszubuddeln, ja, es zu reparieren. Und das ging so weiter und weiter für Monate. Und schließlich habe ich gedacht, jetzt ist aber genug. Ich habe mein Gewehr gepackt, Luftgewehr. Und ich dachte, Burschen, ich werde euch zeigen. Und tatsächlich habe ich ein Murmeltier eingekesselt gekriegt. Es konnte nirgends hin. Und ich hob mein Gewehr und ich wollte es erschießen. Ja. Hab mir auf den Kopf gezielt und das Gewehr ist stark genug, das Luftgewehr, um das Tierchen zu ermorden. Und plötzlich aber schaut mich das Tierchen an mit solchen treuen Augen und hob die Pfoten hoch, als würde es beten. Denkte, ich konnte abdrücken. Ich hab's nicht übers Herz gebracht. Ich habe so ein Mitgefühl gehabt für dieses Wesen. Ich dachte, ich kann nimmer abdrücken. Und ich habe mich geärgert und meine Frau hat sich kaputt gelacht. Und ich habe das Tier entkommen lassen. Ja, aber dieses Mitgefühl, das war so stark, ich kann das gar nicht beschreiben. Ihr habt das wahrscheinlich auch gehabt, wenn ihr einen Menschen leiden gesehen habt. Ja, oder was immer. Ich kann das, wie gesagt, mit meinen Worten nicht beschreiben, aber ich weiß, wie ich gefühlt habe. Das Interessante war, die Tiere haben genauso weitergemacht wie vorher. Und der Ärger kam wieder hoch. Na, was machen? Und dann hat Karin eine sehr gute Idee gehabt. Die hat gesagt, wir sollten uns eine Falle besorgen und die Tiere umsiedeln. Und ich dachte, so viele? Und ja, wir haben sehr viele eingefangen und die dann zum Knox Mountain gebracht. Ich weiß nicht, ob das legal ist. Und die Wanderer da am Knox Mountain, die haben sich bestimmt gewundert, dass da so viele Murmeltiere waren. Ja? Aber wie auch immer, das hat geholfen. Auf einmal war Ruhe. Ja? Aber wir mussten, wenn du so ein Tierchen da einfängst, du musst das in ein Auto packen, du musst das wegbringen, du musst schauen, dass wenn du es aufmachst, die Menschen es nicht sehen. Ach, das war ein Theater, ihr Lieben. Aber mir ging es einfach um diese Illustration des Mitgefühls, ja, dieses Mitfühlen. Im Grunde genommen hätte das Tierchen den Tod verdient, ja. Aber ich konnte es nicht übers Herz bringen. Und man kann sich das fast nicht vorstellen, aber das ist, wie Gott empfindet. Das ist, was die Heilige Schrift sagt. Und deshalb werden auch diese Worte hier gebraucht, tröstliche Worte. Das heißt, Gott hat ein Mitgefühl. Gott, der Vater, weiß, wie es seinen Kindern geht, wie es seinem Volk geht. Ihr Lieben, ist das etwas Segensreiches auch für uns zu wissen? Aber natürlich. Gott, dem Vater, sind wir nicht gleichgültig. Oh ja, wir erleben manche Notsituationen, wir erleben manches Harte in unserem Leben, gesundheitlich oder in den Familien, was immer. Gott, unser Vater, weiß darum. Und er hat ein Mitgefühl mit uns. Und nicht nur das, was wissen wir auch? Jesus ist mit uns. Und das ist genau, und das habe ich eigentlich hier nicht in meinen Notizen stehen, das ist ein Bonus für euch heute Morgen. Ja? Ich habe mich damit beschäftigt, wie man die ganzen Bilder, die hier gebraucht werden, eigentlich verstehen soll. Und dann habe ich dies und das angelesen. Und die meisten konservativen Bibellehrer sagen uns, dass Jesus hier auf dem roten Pferd unter der Myrte oder sitzt, ja, in diesem Myrtelbaum sitzt, ist ein Hinweis darauf, dass Jesus mitten unter den Seinen ist. Ja? Die Ravine bedeutet, dass er im Tiefpunkt ihres Lebens da ist und bereit ist einzugreifen. Deshalb sitzt er auf dem Pferd. Die Myrte, wir wissen, dass die Myrte wird besonders beim Laubhüttenfest gebraucht. Deshalb ist es ein Myrtenbaum. Es ist eine Identifizierung des Engels des Herrn mit dem Volk Israel, die uns hier bildlich dargestellt wird. Wird uns eigentlich so nicht gesagt, ja? Aber wir können davon ausgehen, dass das so ist, weil wir den Zusammenhang der Schrift kennen. Aber ihr Lieben, schaut einmal. Allein bei diesem oberflächlichen Nachdenken über die Worte, die hier gebraucht werden, ja, tröstlich, gut oder gütig, dann wird uns bewusst, dass etwas sehr, sehr Wichtiges dem Volke Israel mitgeteilt werden soll. Und wenn es wichtig war damals für das Volk Gottes, wie wichtig ist das für uns heute, ja, in der Welt, in der wir leben. So, wir lesen weiter. Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir, verkündige und sprich. Ganz klarer Hinweis, die Worte, die du gleich hören wirst, die darfst du für dich selbst nicht behalten. Da ist wieder eine Lektion für uns, oder? Wir haben das Evangelium von Jesus Christus gehört. Behalten wir es nicht für uns. Das sind wichtige Worte. Das sind gute Worte für den Menschen und das sind tröstende Worte für einen Menschen, der in seiner Sünde zugrunde geht. Wir verstehen das. Und dann lesen wir Folgendes. So spricht der Herr der Herrscher: Ich eifere für Jerusalem und für Zion mit großem Eifer. Und ich bin heftig erzürnt über die selbstsicheren, in manchen Übersetzungen steht stolzen Heidenvölker, denn als ich nur ein wenig zornig war, halfen sie zum Unglück. Ich möchte hier unterbrechen, weil wir die nächsten Verse 16 und 17 uns irgendwann anders anschauen werden, zu einem anderen Zeitpunkt. Ich möchte mich auf diese Worte, die wir eben gelesen haben, Vers 14 und 15, konzentrieren. Aber wir merken, und hier gebe ich wieder einen Überblick über das, was wir eigentlich bis Vers 17 lesen. Zwei Dinge werden uns bewusst, wenn wir uns das anschauen, was der Herr Zebaoth eigentlich sagt. Erstens wird uns bewusst, und das sehen wir auch, dass die ganzen Symbole, dass die ganzen Bilder überhaupt nicht erklärt werden von ihm. Er sagt nicht, oh, der Reiter auf dem roten Pferd ist das und das und der sitzt auf dem roten Pferd deshalb und der befindet sich in der Ravine deshalb. Macht Gott nicht. Ja? Und deshalb müssen wir auch sehr, sehr vorsichtig sein, wie wir diese Bilder interpretieren. Ich habe es schon gemacht, ja, aber ich befinde mich in einer guten Gesellschaft, wenn ich diese Bilder erkläre, so wie viele konservative Lehrer das auch tun. Aber wie gesagt, diese Bilder werden uns im Text von Gott selbst, von dem Herrn Zebaoth, nicht erklärt. Zweitens gibt Gott ebenso keine Antwort auf die Frage des Engels des Herrn, wie lange. So, letztes Mal haben wir davon gesprochen oder darüber gesprochen, dass der Engel des Herrn diese Frage stellt. Warum er stellt? Wir kriegen keine Antwort. Ja? So, was macht Gott stattdessen? Und das ist, hier kommen wir zurück zu unserem Text. Erstens sehen wir drei verbindliche Aussagen Gottes. Und verbindlich meint, wisst ihr, was verbindlich meint? Es meint, die sind sicher. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Ja, Gott spricht das aus, diese Worte sind 100% zuverlässig. Und diese sehen wir in Vers 14 bis 15. Und dann gibt Gott vier Worte des Zuspruchs. Und die lassen wir für einen anderen Zeitpunkt, Verse 16 bis 17. So lasst uns zunächst einmal über diese verbindlichen Erklärungen Gottes nachdenken. Euch geht es doch wie mir. Habt ihr verbindliche Menschen lieb? Gerne? Natürlich. Wenn jemand kommt und uns etwas sagt, dann wollen wir, dass er zu seinem Wort steht, oder? Ja, wir haben das in Winnipeg erlebt. Menschen sind auf uns zugekommen, die sagten uns, oh, wunderbar, dass ihr in unserer Gemeinde dient. Wir nehmen euch mal einmal mit zu unserer Cottage. Kommt aus Deutschland, haben wir gedacht, das ist verbindlich, was sie sagen. Und nächsten Sonntag waren wir bereit, zu der Cottage zu gehen. Hat sich nie realisiert. Ja? Und da waren wir enttäuscht. Wir sagten, wie können die Menschen so sein? Die sagen etwas und dann vergessen die das. Nicht, dass die bösartig sind oder was, aber die vergessen das einfach. So, wir haben verbindliche Menschen lieb. Ja? Wenn wir irgendwo hingehen und etwas hören wollen, dann wollen wir, dass diese Aussagen verbindlich sind. Ja? Und das haben wir in Gott, unserem Vater. Wenn er irgendetwas sagt, das ist verbindlich. Das ist nicht nur, oh, ich meine es gut mit euch, aber was immer. Ja? So, was sind seine verbindlichen Aussagen, gerade im Zusammenhang hier des Textes, den wir haben? So, was sagt Gott? Schaut doch mal Vers 14. Gott sagt, dass er für Jerusalem und Zion eifert. So, die Frage ist natürlich, was ist Zion? Das ist interessant, wir haben das mit Agnes nicht ausgemacht, aber das erste Lied, das Agnes gespielt hat, was, könnt ihr euch erinnern, welches Lied das war? Wir pilgern nach Zion. Ich danke dir, ja, dass du das gespielt hast. Ja, wir pilgern nach Zion, herrliches, liebliches Zion, ich singe das Lied sehr gerne. Ja, aufwärts geht es nach Zion, was? Der herrlichen, lieblichen Stadt. So, was ist Zion in diesem Lied? Was? Himmelreich, okay. Das neue Jerusalem, das ist Zion. Und biblisch gesehen, wir schauen nach, ja, das stimmt. Aber ist das auch in unserem Text gemeint, das neue Jerusalem? Okay, schauen wir einmal. Ich möchte mit uns Psalm 87, Vers 2 und 3 lesen. Ihr Lieben, ich könnte hier einen Vers nach dem anderen lesen, ja, wo Zion gebraucht wird. Dieser Ausdruck Zion wird so oft gebraucht, deshalb möchte ich nicht alle diese Verse zitieren, sondern kurz zusammenfassend sagen, was das Alte Testament eigentlich meint, wenn dieser Begriff Zion gebraucht wird. Aber in Psalm 87, 2 und 3 steht, der Herr liebt die Tore Zions. Verbindliche Aussage auch. Mehr als alle Wohnungen Jakobs. Aha. So, wir haben also die verschiedenen Städte in Israel und gesagt wird, dass der Herr besonders aber die Tore Zions liebt. Was meint das? Es spricht von Jerusalem. Ja? Und dann in Vers 3 wird gesagt, Herrliches ist über dich verheißen, du Stadt Gottes. Was ist diese Stadt Gottes in diesem Vers? Das ist Jerusalem. Ja? So, aber das ist nur eine Antwort auf die Frage, was ist eigentlich Zion im Alten Testament? So wie, wenn wir alle Bibelstellen studieren und nachschlagen, was Zion ist, ist eine sehr gute Aufgabe, wenn ihr Zeit habt, euch mal hinzusetzen, das aufzuschreiben und zu sehen, was ist eigentlich gemeint, dann finden wir, dass uns drei Antworten gegeben. Einmal ist Zion der Tempelberg. Zion ist der Tempelberg, auf dem sich seinerzeit der Tempel Salomos befunden hat. Zweitens ist Zion die Stadt Jerusalem als solches. Und drittens ist Zion oder kann mit Zion ganz Israel gemeint sein. Ja? Und je nachdem, was der Zusammenhang ist, erkennen wir, aha, das ist die Stadt oder das ist der Tempelberg oder das ist das ganze Volk. Und in unserem Fall geht es, so wie ich verstehe, um Jerusalem, die Stadt Gottes und um seine Bewohner. So, was sagt Gott zu Jerusalem und den Bewohnern? Und Gott macht hier eine verbindliche Aussage, die uns verdeutlicht, dass er für sein Volk und dass er für diese Stadt Jerusalem, wie steht es bei euch? Eifert. Mit großem Eifer eifert. Ja? Hab wieder nachgeschaut, welches Wort gebraucht wird. Es ist sehr, sehr interessant. Es ist immer hilfreich, manchmal auch andere Übersetzungen mit zur Hand zu nehmen oder ein Bibellexikon und zu sehen, welches Wort tatsächlich gebraucht wird. Und das Wort hier, großer Eifer, ist eigentlich das Wort große Eifersucht, ihr Lieben. Da sind mir aber die Augen aufgegangen. Ja? Große Eifersucht, das ist ein sehr strenges Wort. Wir gebrauchen das Wort oft in einem negativen Zusammenhang. Ja? Aber hier in diesem Zusammenhang müssen wir eins erkennen. Wir erkennen Gottes Zuwendung, Gottes wahre Zuwendung, Gottes wahres Empfinden für dieses Volk und für diese Stadt. Ja? So, wenn wir sagen zum Beispiel, ich will das einmal illustrieren, wenn wir sagen, ich bemühe mich für das Reich Gottes. Oh, das hört sich gut an, das ist wunderbar, wenn es so ist. Aber wenn ich sage, ich bemühe mich für das Reich Gottes mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, mit jeder Faser meiner Person. Das ist noch eine höhere Stufe, ja, als die Aussage vorher. Und das ist, was wir hier lesen. Ja, wenn Gott sagt, oder was Gott sagt im Zusammenhang mit Jerusalem und seinen Menschen. Und ich hoffe und ich denke, dass wir diese Lektion tatsächlich auch verstehen. Viele Christen verstehen diese Lektion nicht. Leider nicht, was das Verständnis Gottes zu diesem Volk und auch zu dieser Stadt ist. Ja? Aber eins merken wir, die Stadt Jerusalem, auch heute, ist Gott nicht gleichgültig. Die Menschen, das Volk Israel, lebend in Israel, die Juden, die sind Gott nicht gleichgültig. Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und ihr Lieben, wenn das so ist, ja, dann ändert sich das nicht, was wir hier lesen. Ich denke, wir verstehen das. Und deshalb müssen wir als Christen doch sehr vorsichtig sein, in unserem Denken, in unserem Reden, in unserem Fühlen, ja, der jüdischen Nation gegenüber und auch dieser Stadt. Nun ja, ihr Lieben, der Antisemitismus, wisst ihr, was das meint? Antisemitismus, ja? Antisemitismus des Weltmenschen, das können wir sehr gut erklären mit der Bibel in der Hand, oder? Natürlich können wir das sehr gut erklären. Wenn man den Teufel, wenn man den Satan als seinen Vater hat, dann wird man all das hassen, was Gott für sich beansprucht. Ganz einfach, ganz, ganz einfach. Aber ihr Lieben, die Abneigung oder sogar der Hass im Herzen eines Gläubigen, so etwas gibt es nicht, so etwas darf es nicht geben. Der Hass und die Abneigung auch gegen das jüdische Volk wird nie und nimmer in einem Menschen sein, der von sich behauptet, dass der Heilige Geist in ihm lebt. Das geht nicht. Funktioniert nicht. Und wie ist es mit der Stadt Jerusalem? Naja, wir denken über diese Stadt nach. Die Stadt ist heute geteilt, das wissen wir. Wir haben den westlichen Teil der Stadt, der zu Israel gehört. Wir haben den östlichen Staat Jerusalems, das Alt-Jerusalem, das zu Jordanien gehört. Stellt euch mal vor. Ja, die Stadt Jerusalem ist in 4 Sektionen dann auch noch aufgeteilt. Da ist der armenische Abschnitt, da ist der christliche Abschnitt, da ist der jüdische Abschnitt und der muslimische Abschnitt. Ja. Es gibt viele geteilte Städte in dieser Welt, ich habe mal nachgeguckt, aber diese Städte liegen dann an der Grenze zwischen zwei Ländern. Ja, und der eine Teil der Stadt gehört dann zu dem einen Volk, die andere Stadt. Der Stadtteil gehört zur anderen Gruppe von Menschen, wie zum Beispiel Nikosia auf Zypern. Ein Teil gehört den Türken, ein Teil gehört den Griechen. Aber da liegt genau die Grenze, ja, zwischen Türkei und Griechenland. Jerusalem ist mitten in Israel. Der nächste Grenzübergang nach Jordanien ist ungefähr 60 Kilometer weit. Und trotzdem gehört ein Teil Jerusalems Jordanien, interessanterweise. So, und was machen die Menschen im Bild gesprochen, wenn sie eben Jerusalem teilen und für sich beanspruchen wollen? Sagen, dieser Teil gehört den Moslems, dieser Teil gehört denen und denen und denen. Was machen die weltlichen Juden, wenn sie in Jerusalem ihre Pride Parades haben? Das ist das Widerlichste, was man sich vorstellen kann. In der Stadt Gottes, ihr Lieben, eine Pride Parade machen die weltlichen Juden. So, was machen diese Menschen? Wisst ihr, was die machen, im Bild gesprochen? Mit ihrem ausgestreckten Finger stechen sie in das Auge Gottes. So, wie lange wird Gott das zulassen? Ich wundere mich eigentlich über die Geduld, die gewaltige Geduld Gottes mit den Menschen. Wir sehen aber hier in dem Vers, ja, die erste verbindliche Erklärung, die Gott macht, um sein Volk zu ermutigen, ist diese: Ich eifere mit großem Eifer um Jerusalem und Zion. Das sollte das Volk wissen und das müssen auch wir wissen, damit wir richtig leben können als Christen in dieser Welt. Wir kommen zum nächsten Vers. Wir sehen die zweite verbindliche Aussage Gottes. Gott sagt, er ist ärgerlich über die Nationen, die stolzen Nationen. Ich bin heftig entzürnt. Wieder ein sehr starkes Wort. Man kann entzürnt sein, aber man kann, wenn man heftig entzürnt ist, ja, das ist ein Zorn, den man nicht unbedingt erleben will, besonders nicht von Gott. Über die selbstsicheren Heidenvölker. Denn als ich nur ein wenig zornig war, und hier geht es um den Zorn Gottes über Jerusalem und Israel, halfen sie zum Unglück. Und der Zusammenhang dieser Aussage ist dieser: Gott hat manche heidnische Nationen sehr wohl gebraucht als eine Zuchtrute, um sein Volk Israel zu züchtigen. Richtig? Jawohl. So, welche zwei dieser Nationen werden besonders im Alten Testament erwähnt? Da ist einmal Assyrien. Ja? Ich lese uns im Zusammenhang mit Assyrien Folgendes. Jesaja 10, Vers 5. Jesaja 10, Vers 5. Hier sagt Gott: Wehe Assyrien, der Rute meines Zorns. Ja? So Gott hat Assyrien ausgewählt und zur Rute seines Zorns gemacht, der in seiner Hand den Stock meines Grimms trägt. So, warum war Gott zornig über Assyrien, die Nation, die er selbst als sein Werkzeug erwählt hat, um sein Volk zu strafen? Und die Antwort ist diese, die wir hier im Vers finden. Sie haben in ihren Strafen über die Stränge geschlagen, ja, und die Grenzen der Strafe eigenmächtig überschritten. Sie haben sich an Israel ausgetobt in ihrer Perversion und deshalb werden sie von Gott an den Pranger gestellt, wie man so schön im Deutschen sagt, und deshalb wird Gott Assyrien auch beseitigen. Und dasselbe gilt auch für Babylon. Die Nation, die Juda zerstört hat, den Tempel zerstört hat, war ein Werkzeug Gottes gewesen. Habakkuk 1, Vers 6. Gott sagt, denn siehe, ich erwecke die Chaldäer. Chaldäer, das ist Babylon. Ein bitterböses und ungestümes Volk. So, Gott erweckt Babylon, um sein Volk zu strafen, weil sie in ihrer Sünde verblieben sind. Aber auch Babylon hat über die Stränge geschlagen, ja, in der Bestrafung Israels und wurde schließlich von Gott gerichtet. Und das ist die nächste verbindliche Erklärung Gottes, die wir hier vorfinden in Vers 15. Gott sagt, ich bin heftig entzürnt über die selbstsicheren Heidenvölker. Und was das meint, das können wir uns vorstellen, unter Gottes Zorn zu sein, ist nichts Angenehmes. Ja? Und wir erkennen ein sehr, sehr wichtiges biblisches Prinzip in diesen Versen. Wir sehen, dass auch wenn Gott manche Einzelpersonen als seine Werkzeuge wählt oder Nationen als seine Werkzeuge wählt, diese Person oder diese Nationen nicht von der Verantwortung befreit werden, richtig, das heißt gottgemäß und sorgfältig zu handeln. Die heidnischen Nationen, wie zum Beispiel Assyrien und Babylon, haben über die Stränge in den Bestrafen der Nation Israel. Und Gott hat sie gerichtet, hat gesagt, das geht zu weit. Ja? Auch wenn ihr meine Werkzeuge seid, das geht zu weit. Und das ist eine verbindliche Erklärung, die Gott hier macht, die sich natürlich in Assyrien und Babylon ganz klar gezeigt hat, aber die auch für die heutigen Nationen zutrifft. Wir schauen zurück in die Menschheitsgeschichte, wo ist Assyrien heute? Nach 300 Jahren, wo Assyrien über die ganze Welt regiert hat, die damals bekannte Welt, niemand spricht von Assyrien, in Geschichtsbüchern sind die zu finden. Wie ist es mit Babylon? Gewaltiges Reich, ja? Gewaltiges, herrliches Reich gewesen. Wo ist Babylon heute, nach 330 Jahren Herrschaft? Ja? Nur in den Geschichtsbüchern zu finden, sie sind untergegangen. Und genauso, ihr Lieben, wird es auch mit anderen Nationen sein, die gegen Israel sich erheben. Ob es nun Iran ist, was im Moment ja sehr aktuell ist in den Nachrichten, ob es Türkei ist, Libanon, Russland, wer immer. Ja? Sie haben nichts Gutes zu erwarten. Und hier will ich etwas ganz Aktuelles hinzufügen. Vielleicht habt ihr das mitgekriegt letztes Jahr. Möglicherweise auch nicht. Unsere Nachrichten waren so voll mit dem Covid, das, Covid, jenes. Und eine Nachricht wurde so hineingeschoben, aber nicht so breit gefächert, weil es die meisten sowieso nicht betrifft, aber es betrifft uns. Es zeigt uns auch, in welcher Zeit wir uns befinden. So, es war 2022, da wurde der sogenannte Tag des Nakba. Habt ihr davon schon mal gehört? Nakba. Nakba heißt Katastrophe. Als Weltgedenktag von der UNO ausgerufen. Und letztes Jahr, am 15. Mai, hat die UNO diesen Tag, 15. Mai, in ihrer General Assembly, was ist General Assembly? Generalversammlung, die haben das, wie sagt man, nicht gefeiert, aber die haben das, dieses Tages gedacht. So, was ist dieser Tag Nakba. Die Palästinenser haben diesen Trauertag, den sie Nakba nennen. Und es geht dabei um die israelische Staatsgründung von 1948. Für die Palästinenser ist das eine Katastrophe, dass die Juden nun zurück in ihrem eigenen Land sind und der Staat Israel gegründet worden sind. Und genau das Gleiche ist mit der UNO. Für die ist es auch ein Feiertag, nicht Feiertag, ein Trauertag, dass dieser Tag der Katastrophe tatsächlich, dass es diesen gibt, dass es Israel gibt. Überlegt einmal, was das bedeutet. So, was denkt ihr, in welcher Zeit wir uns denn befinden? Hören diese Dinge? Ich habe keinen Zweifel, ihr Lieben, dass wir uns ganz am Ende der Endzeit uns befinden. Und ich möchte auch, die Zeit ist vorangeschritten, aber ich möchte mit ganz schlichten Worten das einmal erklären und zusammenfassen, was wir bis jetzt gehört haben in unserem Text. Vielleicht habt ihr das auch in eurem Leben erlebt, dass ihr in der Schule oder auf dem Arbeitsplatz von jemand furchtbar unterdrückt worden seid, dass der euch richtig gepiesackt hat, der eine Freude daran empfunden hat, euch so richtig zu demütigen, zu drangsalieren. Man hat manchmal so Mitschüler oder Mitarbeiter, die so richtig schlecht sind. Ja? Und weil diese Person dann zu stark gewesen ist, oder mein Boss, wer weiß, ja, waren wir ihm praktisch ausgeliefert. Ich hoffe, ihr habt das nicht erlebt, aber ich habe das erlebt. In meinem Leben war es ein gewisser Heinrich gewesen. In der Schule, er war so ein übergewichtiger Kerl. Ja, ich war so ein Strich in der Landschaft, man musste zweimal hinsehen, um mich zu sehen. Und der hat mich drangsaliert, der hat mich verfolgt, ich war sein Opfer gewesen. Ja. Und an einem Tag, ich weiß nicht, was ihn gebissen hat, hat er gedacht, ah, den Kerl sollte ich mal richtig durchklopfen. So, er hat mich verfolgt durch den ganzen Schulhof in der Pause. Und ich war am Laufen, ich war schon müde, ich dachte, na, schaffe ich das? Und plötzlich passierte etwas sehr Interessantes. Diesem Heinrich stellte sich eine andere Person entgegen. Ich habe von ihm nur gehört. Er spielt in einem anderen Sandkasten, sage ich mal. Er hat sich mit anderen Menschen und Mitschülern da beschäftigt, nicht mit mir. Sein Name war Leo Sawatzki. Und er war ein ganz bekannter, stadtbekannter Kampfsportler. Und er stellt sich diesem Heinrich in den Weg, hält ihn an und sagt, den lässt du in Ruhe, sonst hast du mit mir zu tun. Und ich dachte mir, wow, ja. Das ist ja ein Ding, der Leo. Ich kannte seinen Bruder, den Boris, aber Leo, der war, ja, er war ein Kampfsportler. Ich spielte noch mit im Sandkasten, ja, mit Autoschens oder so. Nicht ganz, aber das war schon ein Ding. Ich dachte mir, oh. Und seit diesem Zeitpunkt hat der Heinrich mich in Ruhe gelassen. War Ruhe. Und nicht nur der Heinrich, die ganze Schule hat mich in Ruhe gelassen. Alle wussten, oh, der ist unter dem Schutz dieses Leo, ja, Sawatzki. Und so ähnlich ist es auch hier. Die Juden wurden drangsaliert, sie wurden gedemütigt für lange Zeit in der Gefangenschaft und jetzt auch im Land. Immer wieder sind andere Völker gekommen. Sie wollten nicht, dass die Juden Fuß fassen. Und Gott sagt dem Volk Israel, wisst ihr, eure Bullis, die haben es eigentlich mit mir zu tun. Kümmert euch nicht drum. Ihr habt eine Aufgabe zu erledigen. Baut den Tempel, baut die Mauer um Jerusalem. Wird hier nicht gesagt, aber das ist der Hinweis. Ja? Kümmert euch nicht um die, die euch quälen wollen. Ich kümmere mich drum. Und wisst ihr, deshalb ist es wichtig für uns, die Bibel zu lesen und zu wissen, auf wessen Seite ist Gott eigentlich? Ja? Sehr, sehr gut. Wenn Gott sagt, diese Menschen sind mein Volk, dann müssen verstehen, lesend sein Wort, auch wenn dieses Volk nicht alles richtig macht. Oh, die Juden machen nicht alles richtig. Auch wenn die meisten von ihnen weltlich sind und manche dumme Dinge treiben. Es ist besser für mich persönlich zu wissen, was eigentlich die Einstellung Gottes ist zu diesem Volk und auch zu dieser Stadt und diesem Land. Und
Wenn ich das nicht verstehe, dann begehe ich einen großen Fehler. Und diesen Fehler begehen heute sehr viele Gemeinden. Und ich sage euch auch nichts Neues. Heute boykottieren sehr viele Gemeinden, auch Baptistengemeinden, Israel. Wisst ihr davon? Sie verurteilen Israel als die, was heißt Occupation Power? Besatzungsmacht. Stellt euch mal vor, was für eine Bibel lesen die denn? So ist gut, die Bibel zu lesen und zu verstehen, auf wessen Seite Gott sich eigentlich befindet, damit wir wissen, wie wir uns zu verhalten haben. Ja, damit wir diesen Fehler nicht machen. So, was sind die drei verbindlichen Aussagen Gottes? Ich wiederhole noch einmal. Gott eifert für Jerusalem und Zion, Gott ist ärgerlich über die Nationen und Gott wird die Nationen richten. Ja? Und nachdem Gott diese verbindlichen Aussagen gemacht hat, gibt er auch nun Worte des Zuspruchs an sein Volk. Und über diese wollen wir dann das nächste Mal nachdenken, so der Herr will, und wir leben. Ich schließe hier ab mit einem Gebet und dann entlasse ich uns auch mit einem Segen. Wir verneigen uns zum Gebet. Ja?